war gestern bei einer Geburtstagsfeier eingeladen. Da war ein junger Mann, der war ungefähr 1,5 Mal so groß wie ich und hat seinen Kopf an die Lampe angestoßen. Da habe ich zu dem gesagt, es passiert mir auch laufend. Da hat er gelacht, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht könnt ihr mir es nachher erklären. Ein Fest, ein Geburtstagsfest. Ja, um ein Fest geht es auch heute Morgen in unserem Bibeltext. Wir haben ja als Gemeindeleitung eine Predigtreihe angefangen, Jesus begegnet Menschen. Da möchte ich heute gerne auch einen Abschnitt davon weitergeben. Und es ist ein Text, der passt auch noch ganz gut, denke ich, zum Muttertag. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 2. Ich lese die Geschichte mal vor. Am dritten Tag, am übernächsten Tag, da war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu diesem Fest eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam, sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat es mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, alles, was er euch sagt, das tut. In diesem Haus oder im Hof, da gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden. Und jede fasste rund 100 Liter. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, da sagte er, nun schöpft daraus und bringt dem Zeremonienmeister, dem Speisemeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das aber jetzt Wein war, weil er nicht wusste, woher der Wein kam, nur die Diener, die geschöpft hatten, die wussten das. Deswegen ließ er den Bräutigam holen und sagte zum Bräutigam, eigentlich schenkt man doch als Gastgeber erst den guten, den besseren Wein zuerst aus. Und später, wenn die Leute betrunken sind und es ihnen da nichts mehr so ausmacht, wenn sie es nicht mehr so merken, dann den weniger guten Wein. Du hast bisher den besten Wein zurückgehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hier in dieser Übersetzung heißt es hier, durch dieses Wunder, eigentlich steht hier, durch dieses Zeichen. Es war eine Zeichenhandlung, sagt uns Johannes. Ich bete noch zum Anfang. Lieber Herr Jesus, du hast damals immer wieder erstaunliche Dinge getan und erstaunliche Dinge willst du auch heute tun. In unserem ganz persönlichen Leben, in unserem Herzen, auch in unserer Zeit, in unserer Welt. Und wir glauben, dass du das immer noch kannst. Wir dürfen dich auch darum bitten. Und wir bitten dich auch jetzt, dass du uns hilfst, dein Wort recht zu verstehen für unser Leben. Amen. Ja, ich war schon bei vielen Festen eingeladen, Festen unterschiedlicher Art, bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, bei Taufen, Konfirmationen, bei Firmenjubiläen, bei runden Geburtstagen, 40, 50, 60 und noch weit höher. Ganz unterschiedlich, wie die Feste gefeiert, wie sie ausgerichtet wurden. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, so wie es hier in diesem Text steht, Jesus war auch eingeladen. Und oft hatte ich aber leider den Eindruck, na, da ist Jesus nicht eingeladen. Da war Jesus nichts dabei. Da kam Gott nicht vor. bei dieser Feier, bei diesem Fest. Kein Platz, kein Raum für Jesus, für Gott, für Glaube, für die Bibel. Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen. Selbst bei eigentlich christlichen, religiösen Festen, Weihnachten, Ostern, sogar bei Taufen, Tauffeiern, bei Konfirmationen habe ich das erlebt, dass ich das Empfinden hatte, hier ist Jesus nicht mit eingeladen. Eigentlich etwas sehr Trauriges. Da kann ein Fest noch so fröhlich und so schön sein und so opulent und gefeiert werden, aber im Grunde genommen, wenn man dahinter schaut, wie traurig, wenn Jesus nicht auch eingeladen ist. Das ist so der erste Gedanke, den ich uns gerne heute Morgen mitgeben möchte. Ich möchte hier für mich sprechen. Also ich will kein Fest eigentlich mehr feiern in meinem Leben, wo Jesus nicht auch eingeladen ist, wo Jesus nicht dabei ist, wo ich Jesus sozusagen nicht mitnehmen kann. Gut, man wird manchmal eingeladen, auch in Familien oder Kreise, die mit Glauben nichts zu tun haben. Und da geht man dann eben auch hin. Aber ein wirkliches Wohlfühlen ist das nicht. Ich möchte dort feiern, ich möchte dort sein, wo Jesus auch eingeladen ist. Aber ich möchte diese Aussage auch mal umkehren und jetzt beinahe mal das Gegenteil fast noch sagen. Ich war ja sehr viel eingeladen in vielen Familien. Ich war ja jahrelang unterwegs als Kindermissionar, Jugendevangelist und so weiter, kam in vielen Häusern herum und oftmals wurde man gerade in christlichen Häusern dann eingeladen zum Mittagessen, manchmal auch um dort zu wohnen, zu nächtigen für einige Tage. Und da macht man schon sehr unterschiedliche Erfahrungen. Bei manchen, da wurde richtig aufgetischt. In der guten Stube, während man sonst in der Familie, in der Küche gegessen hat, da wurde das beste Sonntagsgeschirr rausgeholt und aufgetischt, dass der Tisch sich gebeugt hat. Und man hat richtig gezeigt, du bist uns ein wichtiger, ein wertvoller Gast. War irgendwie schön. Aber dann gab es andere Situationen, andere Familien, da wurde ich eingeladen. Ich denke, eine Familie, die haben dann mal, als ich dort gekommen bin zum Mittagessen, gesagt, weißt du, wir haben uns überlegt, wir haben noch so viele alte Kartoffeln im Keller, entweder müssen wir uns jetzt eine Sau anschaffen oder wir laden mal wieder einen Kindermissionar ein. War sehr herzhaft, aber ganz liebevoll gemeint. Und da saß ich mit der Familie am ganz normalen Küchentisch, habe einen ganz normalen Teller bekommen, gab auch gar kein besonderes Sonntagsessen. Aber ich hatte das Empfinden, eigentlich bin ich hier gar nicht Gast, ich werde im Grunde genommen gar nicht wie ein Gast behandelt, sondern ich gehöre zur Familie. Und das ist eigentlich noch etwas ganz anderes. Was meine ich damit? Ja, ich habe es auch erlebt, dass ich in Häuser, in Familien kam, mit Menschen zu tun hatte, wo ich einen Eindruck habe, ja, die haben Jesus auch eingeladen. Jetzt nicht in dem Sinn, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern jetzt ganz anders. Die haben Jesus eingeladen, da ist Jesus auch Gast. Wir kennen das Tischgebet, ich habe selbst das oft auch schon gebetet, komm mal Jesus und sei du unser Gast. Aber dann hat man manchmal das Empfinden, ja, da wird Gott, da wird Jesus, da wird Religion, da wird christlicher Glaube ein Stück weit mit eingeladen, ist auch zu Gast, gibt dem Ganzen so den frommen Anspruch, Anstrich. Ich weiß nicht, warum Jesus damals auf dieser Hochzeit eingeladen war. Es heißt, seine Mutter war bei dieser Hochzeitsfeier. Damals waren Hochzeitsfeiern ja etwas ganz Großes. Da wurde oftmals tagelang gefeiert und vor allem in so einem Dorf, in Kana war so ein Dorf, da kam wirklich das ganze Dorf zusammen. Das war ein Riesenfest. Und selbstverständlich war Jesus da dabei. Vielleicht auch deswegen fällen sie auf, dass der Josef, der Vater von Jesus, eigentlich gar nicht mehr erwähnt wird. Ich gehe fast davon aus, dass er zu dieser Zeit nicht mehr gelebt hat. Und dann hat man, wenn man die Maria schon einlädt und ihr Mann lebt nicht mehr, dann darf halt ihr Sohn auch mitkommen. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das Ganze auch dieser Hochzeitfeier so den religiösen Touch gegeben. Jesus war wohl schon ein Stück weit bekannt als Rabbi, als einer, der den Mund aufmacht in der Synagoge, der etwas zu sagen hatte, der lehrte. Wie ist das in meinem Leben manchmal? Wie ist das im Leben von Menschen, wenn man so ein bisschen den Eindruck haben kann, gut, da ist Jesus auch eingeladen, der darf auch so ein bisschen dabei sein. Oder ist Jesus hier wirklich zu Hause? Ich möchte gern, dass Jesus in meinem Leben nicht nur Gast ist. Nicht nur am Sonntag, nicht nur so für fromme Gefühle, nicht nur wenn ich christliche Lieder singe oder höre, sondern dass er ständig präsent ist, dass er bei mir daheim ist, dass er das Sagen hat, dass er eigentlich die Zentralfigur in meinem Leben ist, der Mittelpunkt meines Lebens. Als ich zum Glauben war, da hatte ich damals, früher war das eher noch so üblich, da hatte ich so Buttons getragen. Nicht so ganz kleine, unscheinbare, sondern richtig große, provozierende Plaketten. Und auf eine kann ich mich gut erinnern, da stand drauf, Jesus, der Mittelpunkt meines Lebens. Ich weiß nicht, was andere Leute gedacht haben, wenn sie mich da gesehen haben oder ob das für sie zusammengepasst hat. Aber mein Wunsch war es und ist es bis heute, ich möchte gern, dass Jesus nicht nur eingeladen ist, nicht nur Gast ist, sondern in meinem Leben im Zentrum steht. Und dann geht Maria auf ihren Sohn zu und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Jetzt haben wir das nur schriftlich, keine Tonaufzeichnungen. Wir wissen nicht, in welchem Tonfall Maria das zu Jesus gesagt hat. Und da könnten wir jetzt eine ganze Reihe Beispiele anführen oder mal so ein kleines Spielchen machen, wenn man unterschiedliche Sätze zueinander sagt. Je nach Betonung bedeuten die etwas völlig anderes, haben die eine ganz andere Aussagekraft. Wenn meine Frau neben mir sitzt und ich fahre Auto und sie sagt, die Ampel hat rot, okay, ist das etwas anderes, als wenn sie sagt, die Ampel hat rot, dann weiß ich, oh, jetzt habe ich wieder geschlafen, jetzt habe ich nicht aufgepasst oder so, oder die Ampel hat rot. Ich drücke immer wieder etwas Verschiedenes aus, je nach Betonung. Keine Ahnung, wie Maria diesen Satz ausgesprochen hat. So ein bisschen spöttisch oder Jesus darauf aufmerksam gemacht. Peinlich, he? Die haben keinen Wein mehr. Schlechte Gastgeber. Oder ob es wirklich mit einer Aufforderung verbunden war. Die haben keinen Wein mehr. So, kannst du da nicht was machen? Tu doch mal was. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen ist. Mir ist nichts bekannt, dass Jesus vorher jemals irgendwas mit Wein da zu tun hatte. Aber ich denke schon, sie hat Erwartungen an Jesus gestellt. Es gibt viele Situationen, wo Menschen um uns herum keinen Wein mehr haben, das wäre ein kleines Problem. Aber keine Freude mehr haben, vielleicht ist nicht der Wein ausgegangen, sondern die Lebensfreude, wo Menschen keine Perspektive mehr haben, wo Menschen keine Vergebung haben, wo Menschen in Not sind, ein Problem haben, nicht nur, dass irgendetwas ausgegangen ist, sondern dass sie in wirklicher Not sind. Natürlich ist die Frage, warum hat der Bräutigam nicht selber Jesus angesprochen? Du, wir haben ein Problem, kannst du helfen? Wir haben keinen Wein mehr. Oder der Speisemeister. Oder die Leute vom Servierteam. Nein, Maria. Insofern kann mir Maria an der Stelle ein Vorbild sein. Ich darf mich an Jesus wenden und ihm die Not auch von anderen sagen. Du, der oder die, die Nachbarin oder jener in meiner Familie, der Verwandtschaft und so weiter, da ist eine Not da. Herr Jesus, siehst du das? Bitte beachte das doch. Bitte greif doch ein, bitte hilf doch noch. Wir nennen das Gebet, wir nennen das Fürbitte. Wohl uns, wenn wir das wirklich machen. Wir dürfen uns auch mit der Not anderer an Jesus wenden. Nebenbei, diese Geschichte wird ja im katholischen Bereich auch sehr stark herangezogen, um deutlich zu machen, Maria ist diejenige, an die wir uns mit unseren Problemen wenden dürfen. Die legt dann ein gutes Wort bei Jesus ein. Maria, so als die Fürsprecherin, scheint diese Geschichte ein bisschen herzugeben. Aber da dürfen wir gerne, wenn wir mit jemandem im Gespräch sind, darauf hinweisen, horcht mal, an keiner anderen Stelle in der Bibel, an keiner anderen Stelle in den weiteren Erzählungen der Evangelien oder in der Apostelgeschichte ist das jemals nochmal der Fall gewesen. Als der Lazarus gestorben ist, das sind die beiden Schwestern Maria und Martha, nicht zur Maria, der Mutter von Jesus, gegangen und haben gesagt, du, unser Bruder ist gestorben, sag doch mal deinem Sohn, er soll da was tun. Als der Jairus mit seiner kranken Tochter in Not war, da ist er direkt zu Jesus gegangen, hat sie nicht an die Maria gewandt. Wir finden es nie wieder. Nein, Maria ist nicht die Mittlerin, die Fürsprecherin, braucht man nicht. Wie schön, dass wir uns jederzeit und ganz direkt an Jesus selber wenden dürfen. Aber dann sagt Maria etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes, etwas Schwerwiegendes. Alles, was er euch sagt, das tut. Das möchte ich mir für mein Leben auch so auf die Fahnen schreiben, mir zum Motto machen. Alles, was Jesus mir sagt, alles, was er uns sagt, das tut. Im Hebräerbrief, da heißt es am Anfang, nachdem Gott früher auf ganz unterschiedliche Weisen geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen, und damit meint der Schreiber vom Hebräerbrief die Zeit, ab jetzt eigentlich, ab der Zeit, wo Jesus gekommen ist, sagt er, in dieser letzten Zeit hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist Gottes endgültiges Wort. Was er mir sagt, das will ich tun. Und dann kommt diese für uns etwas befremdliche Stelle. Ich liebe auch die alte Luther-Übersetzung, den richtig kernigen alten Luther-Text. Lese ich gerne auch in den Psalmen manchmal drin. Aber hier, wenn ich da in die alte Luther-Bibel reinschauen würde und das vorlesen würde, dann klingt es also schon sehr herb. Da steht im alten Luther-Text, Weib, was habe ich mit dir zu tun, damit mit dir zu schaffen? Also normalerweise reden wir nicht ganz so mit unseren Müttern. Heute ist Muttertag. Ey, was geht dich das an? Wenn die Mutter sagt, du, die haben keinen Wein mehr. Na und? Geht dich doch nichts an, interessiert mich doch nicht. Also manchmal redet Jesus fast ein bisschen schroff, oder? Aber ganz so schroff, wie es hier klingen mag, ist es im Bibeltext eigentlich nicht. Da ist die Frage, wenn man es direkt übersetzt, Frau, das war keine abwertende Anrede, Frau, was ist deine Sache, was ist meine Sache? Ich möchte es jetzt gar nicht groß erklären oder auslegen, warum das Jesus so gesagt hat. Überlasse ich euch, darüber nachzudenken. Aber eines ist für mich damit auf jeden Fall deutlich. Jesus hebt hier seine Mutter nicht heraus als die Heilige, als die Große, als die Mutter des Messias, als die Mutter des Herrn oder gar, wie es im katholischen Bereich genannt wird, als Mutter Gottes, finden wir nirgends in der Bibel. Nein, er macht ja eher deutlich, so, gut, du hast mir das jetzt gesagt, aber ich weiß selbst, wann ich zu handeln habe und was dran ist. Und dann kommt diese eigentliche Wundergeschichte hier in diesem Kapitel. Jesus weist die Diener, die Leute vom Servicepersonal an, füllt mal die ganzen Krüge mit Wasser. Und das haben die getan bis oben hin. Und jetzt bringt es dem Speisemeister, und als sie das machen, dann stellt der Speisemeister fest, das ist ja bester Wein. Ich weiß nicht genau, was diese Diener gedacht haben, auf die Anweisung hin, bringt das dem Speisemeister. Aber sie haben aus irgendeinem Grunde die Autorität Jesu hier nicht angezweifelt, wenn der uns es sagt. Und Maria hat er gesagt, alles, was Jesus euch sagt, das macht. Na gut, wenn der sagt, ich soll dem Speisemeister Wasser bringen, keine Ahnung warum, ich mache das mal. Und der Speisemeister stellt fest, bester Wein. Dort war Mangel, dort war ein Problem, dort war eine Not. Und Jesus greift ein. Und jetzt hole ich das rüber in unsere Situation, in unserer Zeit. Ganz praktisch, wir als Gemeinde. Ganz praktisch, wir hier in Schopfheim. Und mein Eindruck ist schon, in Schopfheim, da mangelt es auch. Die Leute haben Wein wahrscheinlich genug, aber die haben vielfach keinen Glauben in dem Sinne, wie es die Bibel meint. Die haben keine Vergebung, keine Gewissheit des ewigen Lebens, interessiert sie eigentlich auch gar nicht. Da ist so vieles, was fehlt, und ich möchte so gerne, dass Jesus eingreift. Das wollen wir, das ist Gemeinde, dafür sind wir da. Und so wie Maria das dem Jesus gesagt hat, so wollen wir es unserem Herrn sagen: Jesus, siehst du das Problem von den Leuten hier? Das, die Not in Schopfheim, wir bitten dich, dass du eingreifst. Und es ist gut, wenn wir das tun. Lasst uns hier wieder intensiv auch darum beten. Aber eines ist noch sehr deutlich. Es gab früher mal, so manche erinnern sich vielleicht noch dran, da gab es mal eine Fernsehserie, Bezaubernde Genie, wenn das jemand kennt. Und es war so ein Flaschengeist, und die hat, wenn es irgendetwas zu tun gab oder so, dann hat die entweder nur mit den Augen geklimpert, oder wenn es vielleicht ein bisschen was Größeres war, hat sie die beiden Arme übereinander geschlagen und wupp. Und die hätte das sicherlich so gemacht. Wupp, wupp. Und jetzt haben wir Wein. Das hat Jesus genau nicht gemacht. Jesus hat nicht mit dem Finger geschnipst, und dann war genügend Wein da. Jesus hat nicht einen kurzen Zauberspruch oder irgendeine magische Handlung gemacht, und plötzlich waren 5000 Fische und Brote da, um alle satt zu machen. Er hat etwas anderes gemacht. Er hat den Leuten um ihn herum Anweisung gegeben. Füllt die Krüge mit Wasser. Da passten 600 Liter rein. Ich weiß nicht, ob die alle komplett leer waren oder ob da noch ein Restwasser vielleicht drin war. Aber jedenfalls eine ganze ordentlich große Menge Wasser. 600 Liter Wasser, das sind mehr als ein halber Kubikmeter. 600 Liter Wasser wiegen 600 Kilogramm. 600 Liter Wasser, die passen in 600 Flaschen Wein rein, in 600 Liter Flaschen Apfelsaft. 600 Flaschen, oh, das ist eine ganz schöne Schlepperei. Jesus gibt Anweisungen, macht das mal. Und die machen das. Und dann sagt Jesus, Sohn, jetzt tragt von diesem Wasser zum Speisemeister. Er gibt Anweisung, tut das. Und das ist interessant, das finde ich bei ganz verschiedenen Gelegenheiten, bei der Speisung der 5000, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt organisiert das, dass die sich schön auf den Grasen setzen, das geordnet zugeht. Und als die Leute sitzen, gibt Jesus den Jüngern das Brot und Fisch, damit die es verteilen. Das macht er nicht selber. Als Jesus den Lazarus aus dem Grab auferweckt, das sagt Jesus vorher, wälzt mal den Stein weg. Und dann der Lazarus eingewickelt in so balsamierte Tücher, macht mal die Tücher weg. Er bindet sie ein in sein Tun, in sein Handeln. Menschen in Schopfheim ohne das geistliche Bild hier vom Wein, ohne Vergebung, ohne Evangelium, ohne Glaube, ohne Gott. Und es genügt nicht, dass ich mich in den Sessel hier zurücklehne und Jesus das Anliegen bringe. Die haben keinen Wein mehr, die haben keinen Glauben, die haben keine Vergebung und so weiter. Greif du ein? Dann sagt Jesus, gerne, das will ich tun. Schaff du mal die Voraussetzungen. Füll die Krüge mit Wasser, bring's dem Speisemeister. In dieser Situation etwas anderes. Ich möchte hören auf die Anweisungen Jesu, was er euch sagt, das tut. Wenn es uns ein Anliegen ist, dass Menschen hier vom Wein Jesu, vom Evangelium Jesu etwas bekommen, dann heißt es auch vorher, hinzuhören, was er euch sagt, das tut. Was ist dran? Immer wieder drum ringen, um zu verstehen, was will er? Was kann ich tun? So wie sie hier die Krüge gefüllt haben und dem Speisemeister gebracht haben, bei uns sind die Aufgaben dann andere. Aber Jesus will seine Wunder nicht ohne uns tun. Und ich hoffe und bete, dass ich selbst und dass wir immer gut hinhören können und dann bereit sind, das zu tun, was er gesagt hat. Amen.